möchte beten. Herr, ich danke dir für die Lieder, die wir jetzt singen durften, deine Liebe besingen. Und ja, wir wollen dir sagen, wir haben dich gern, wir lieben dich auch. Danke, dass du jetzt zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. Amen. Ich habe einen Text mitgebracht aus dem Jakobusbrief. Ganz am Anfang, da steht: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Makel an euch sei. Soweit. Anfechtung ist ein altes Wort. Was bedeutet Anfechtung? Man kennt es noch aus der Gerichtssprache. Wenn ein Urteil gefällt ist, kann man es anfechten. Das heißt, man kann es in Frage stellen oder ja, man soll es nochmals anschauen genau. Und eigentlich ist Anfechten im Glauben nichts viel anderes. Mein Glaube wird in Frage gestellt. Ich werde angegriffen. Ursprünglich kommt es ja auch aus der Fechtsprache, oder? Die Fechten mit dem Degen, oder? Und mein Glaube wird jetzt angegriffen. Ja. Ja, und Freude soll das sein, steht hier. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr angegriffen werdet. Also so Freude dünkt mich das nicht. Aber zunächst mal, was ist das oder wie geht das? Oder wer stellt meinen Glauben in Frage? Wer könnte das sein? Wie geht das? Und es ist ganz erstaunlich, wenn man die Bibel liest, was man da antrifft. Es kann zum Beispiel Gott sein, der meinen Glauben anficht. Ja, Gott tatsächlich. Er verführt mich nicht zur Sünde, das macht er nicht, das steht auch in der Bibel, das nicht. Aber er führt mich manchmal in Situationen, wo mein Glaube wie auf die Probe gestellt wird. Und das hat er schon ganz am Anfang gemacht mit dem Vater des Glaubens, wie er heute heißt, mit dem Abraham. Ihm hat er einen Sohn versprochen und gesagt, ich will deinen Nachkommen das Land geben, gell? Das, was du da hier siehst. Und dann kommt kein Nachkommen, er hat keine Kinder gehabt. Und er wartet und wartet, bis alle Hoffnung zu Ende ist. Die Sarah kann kein Kind mehr zur Welt bringen, das weiß er. Und er hat keine Nachkommen. Und stellt euch vor, jetzt immer noch Gott zu glauben, immer noch daran festzuhalten, ja, ein Nachkomme kommt noch. Das ist fast widersinnig, aber das ist ganz schwer, oder? Ich kann mir vorstellen, der Abraham, was der für Glaubenskämpfe durchgemacht hat, ja, ist es wirklich Gott gewesen, der mit mir gesprochen hat? Ich sehe nichts. Es erfüllt sich nicht. Das ist eine riesige Zerreißprobe. Und wie man dann später über Abraham liest und wie das ausgewertet wird im Neuen Testament, dann hat man fast den Eindruck, Gott hat das extra gemacht, oder? Er hat den Abraham absichtlich in solche Situationen geführt. Und als nichts mehr zu hoffen war, hat er ihm tatsächlich noch einen Sohn geschenkt, den Isaak. Ja, 20 Jahre hat er gewartet, der Abraham und die Sarah. Und wie er dann ein bisschen älter wurde, den Isaak, hat Gott zu ihm gesagt, so Abraham, nimm Isaak, deinen Sohn, deinen einzigen, und opfere ihn mir auf dem Berg Moria. Also beim Opfern, da kommt man um. Hä? Da ist ja wieder nichts mit dem Sohn, oder? Also, unglaubliche Prüfung, die Gott dem Abraham hier zumutet, und Abraham tut es. Also klar, er wird dann nicht geopfert, Gott greift ein, aber in diese Spannungen, die Gott da Abraham hineinführt. Ja. Aber es gibt noch andere Beispiele, wie Gott in solche Anfechtungen führt, solche Glaubensprüfungen. Ein Beispiel ist mir immer sehr eindrücklich, das ist bei Jesus. Jesus, er ging, normalerweise war er in Israel, aber er ging auch mal ins Ausland, nach Syrophönizien damals, und dort war eine Frau, die hat hinter ihm nachgeschrien: Jesus, hilf, meine Tochter wird von einem Geist übel geplagt, hilf mir doch. Und dann steht, Jesus antwortete ihr kein Wort. Matthäus 15, 21 steht das, also da fängt diese Geschichte an. Er antwortet ihr kein Wort. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr betet und er antwortet kein Wort. Ja? Frechheit. Hä? Ja, aber der darf das, er ist Gott. Das ist überhaupt nicht frech, aber es wird unerträglich dann für die Jünger. Und da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, ja, du, diese Frau, stell sie zufrieden, die schreit uns nach, ist ja peinlich, oder? Und Jesus sagt, ja, für diese Frau bin ich nicht gekommen, ich bin für die Kinder Israel gekommen. Es ist nicht nett, dass man das Brot den Kindern wegnimmt und wirft es vor die Hunde. Hund nennt er sie, hä? Hund jetzt. Gar nicht nett, oder? Und viele hätten sich vielleicht enttäuscht abgewandt von diesem Jesus. Da ist nichts zu holen, da ist nichts zu machen. Entschuldigung. Aber diese Frau nicht. Sie bleibt dran. Sie kommt und sagt, Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Und wie sie das hört, wie er das sagt mit den Hunden, sagt sie aber, Jesus, doch leben doch die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch fallen. Und Jesus sagt zu ihr, oh Frau, dein Glaube ist groß. Und wisst ihr, das hat Jesus nicht zu vielen Menschen gesagt, als er da war. Und zu dieser Frau schon. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und ihre Tochter wurde gesund, wurde frei von diesem bösen Geist. Sie hat es geschafft, Jesus wie in seinen eigenen Worten zu fangen. Das haben viele Pharisäer versucht, ihn in seinen Worten zu fangen. Niemand hat es geschafft. Auch diese Frau hätte es nicht geschafft, eigentlich, wenn nicht Jesus das gewollt hätte. Er wollte, dass diese Frau dranblieb. Er wollte, dass diese Frau ihn bestürmte. Er wollte von Anfang an, das behaupte ich, er wollte von Anfang an dieser Tochter helfen. Aber was er auch wollte, ist, diesen Glauben herauszustreichen. Frau, dein Glaube ist groß. Und ihn als Beispiel hinzustellen für uns heute. Ja. Und hat sie angefochten, hart auf die Prüfung gestellt, so dass das Kostbare herauskommt. Es steht eindrücklich geschrieben in den Sprüchen, sagt das Salomo mal, wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Ja, er prüft sie, dass das Gold sichtbar wird und die Schlacke abfällt und am Schluss nur das Gold übrig bleibt. Das dünkt uns nicht schön, weil da geht's um Hitze beim Gold, oder? Da ist es dann heiß. Diese Frau auch. Es dünkt sie nicht schön, wenn sie jetzt keine Antwort bekommt. Der Abraham, es war nicht schön zu warten. Nicht schön zu warten. Und doch hat das Gott zugelassen. Und unser Text sagt, freut euch in Anfechtungen. Erachtet es für lauter Freude. Auch, ja, es dünkt einem nicht schön, aber wir sollen weiter schauen als die Anfechtung. Ja, was ist der Sinn dieser Anfechtung? Ist nicht, dass wir klein gemacht werden oder, also diese Frau war am Schluss groß, Frau, dein Glaube ist groß, oder? Sondern, dass das Wertvolle wächst und das, was nicht sein soll, das muss sterben. Ja. Wir sollen weiter schauen. Achtet euch für lauter Freude, steht hier, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also wir sollen weiter schauen und sagen, ja, da wird etwas draus. Und die Geduld soll ihr Werk tun bis ans Ende. Ja, klar, es kann auch sein, dass der Teufel anficht. Das gibt es auch. Das hätten wir ja vermutet, dass es der Teufel meistens ist. Ja, er kann zur Sünde verführen dann tatsächlich, dass er sagt, ja, du Gott hört dich, er hört dich jetzt ja nicht, gell. Meistens in so Dingen, wo wir sowieso schwach sind oder sowieso schon geprüft werden von Gott, kommt der Teufel auch noch dazu und sagt, ja, jetzt musst du dein Glück selber in die Hand nehmen, oder? Also wenn Gott nicht schaut für dich, dann musst du wohl selber schauen. So hat er zum Beispiel Jesus angefochten in der Wüste. Er hat gesagt, ja, Gott schaut nicht mehr für dich. Ja, du bist ja am Verhungern. Schau mal, jetzt mach selber Brot aus diesen Steinen, oder? Das ist die Anfechtung, die wir auch kennen, wenn zum Beispiel Gott das Gebet nicht erhört, musst du halt selber Plan B irgendwie erfinden. Aber das ist dann der Teufel, der so spricht. Ja. Oder wenn er sagt, wie schön wäre jetzt doch ein bisschen zu sündigen und so. All dieses Zeug, oder? Das ist dann Verführung zur Sünde. Das macht Gott nicht. Das ist der Teufel. Aber es gibt auch Mischformen. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Hiob. Hiob, ein reicher Mann, gottesfürchtig. Und da gibt's eine Debatte im Himmel zwischen Gott und dem Teufel. Hast du gesehen, sagt Gott, hast du gesehen? Er sagt zum Teufel, hast du gesehen, mein Knecht Hiob, der ist rechtschaffen, der ist fromm. Ja, kein Wunder, sagt der Teufel, du hast ihn auch gesegnet, der hat ja alles. Kein Wunder, aber nimm ihm das mal weg, das Zeug. Mal schauen, was er dann macht, ob er dir nicht ins Angesicht absagt. Und Gott geht darauf ein und sagt, okay, du kannst das machen, ihm alles wegnehmen, aber sein Leben darfst du nicht wegnehmen. Und so kommt es dann, dass Hiob alles verliert. Alles verliert. Er besteht die Prüfung, aber das ist wirklich eine harte Prüfung. Und hier kann man sagen, ja, wer ist daran beteiligt? Gott, der Teufel, ja, beide. Man kann es nicht immer so ganz genau sagen. Ja. Anfechtung kann aber auch sein, wenn es so schleichend ist. Römer 8, da wird beschrieben, dass wir gerettet sind zwar, aber auf Hoffnung. Das heißt, die völlige Erlösung haben wir noch nicht erlebt. Und bis wir die erleben, da seufzen wir oft im Innern. Wir, aber auch die ganze Natur steht da seufzt, weil wir auf die Erlösung warten. Und ihr kennt vielleicht dieses Seufzen auch. Ach, wie lange geht das noch? Ach, Jesus, komm doch bald. Ach, heute wäre es schön, entrückt zu werden. Und doch findet die Entrückung noch nicht statt. Und ja, das wäre schön. Ja, und es geht lang. Es geht lang wie beim Abraham. Und jetzt einfach treu zu sein, zu warten auf Jesus, das ist nicht immer einfach. Oder gerade auch, wenn man krank ist oder bettlägerig, dann kann die Zeit ja sehr lang werden dann. Und das zu ertragen, unser Text sagt, ja, erachte es für lauter Freude. Ja, es sind Situationen, die wie über unserem Leben steht. Vertraust du mir immer noch jetzt? Oder wir haben uns für Jesus entschieden an einem Tag. Wir haben gesagt, Jesus, dir soll mein Leben gehören. Vergib du mir meine Sünden. So fängt ja das Leben an mit Jesus. Aber dann kommen eben solche Dinge, wo man sagt, ja, jetzt lebe ich mit Jesus und jetzt geht es mir so. Geht mir jetzt gar nicht gut. So mit Jesus. Und es steht wie über meinem Leben, vertraust du immer noch, Daniel? Vertraust du mir immer noch jetzt, auch wenn es dir so geht? Vertraust du mir noch, wenn ich deine Gebete nicht gleich erhöre? Vertraust du mir, wenn du warten musst? Vertraust du mir, wenn es dir weh tut? Wenn es schwierig ist, vertraust du mir immer noch? Und immer wieder diese Entscheidung, wie der Abraham auch, ja, ich vertraue auf Gott. Vertraust du mir auch, wenn du dein Liebstes hergeben musst? Der Abraham, oder? Sein Sohn. Vertraust du mir dann immer noch? Er sagte, ja, das mache ich. Und oft fühlen wir in diesen Prüfungen, wir sind ja die Einzigen, die geprüft werden, oder? Wenn wir da im Gottesdienst einander begrüßen und jeder hat das schönste Lächeln drauf von der ganzen Woche und wir freuen uns, einander zu sehen. Und die Freude ist echt. Wir freuen uns wirklich, das stellt uns auf, andere Geschwister zu sehen und so. Aber es täuscht manchmal darüber hinweg, dass man denkt, ja, ich bin der Einzige, der gerade Schwierigkeiten hat, der da Nöte durchlebt und kann es ja kaum zeigen hier. Aber es ist anders. Alle werden geprüft. Alle werden geprüft. Sie sind im selben Boot, aber nicht alle auf gleiche Weise. Nicht alle am gleichen Punkt und nicht alle so hart wie Hiob zum Glück. Der eine mehr, der andere weniger. Aber auch das möchte ich dir heute zusagen. Du bist nicht der Einzige, der geprüft wird, sondern das ist etwas, das geht alle an. Ja. Wir machen Zukunftspläne, was wird sein, was könnten wir machen, wo stehe ich in 10 Jahren. Und da kommen oft dann diese Prüfungszeiten nicht vor. Ja, die plane ich ja nicht, kann ich auch nicht planen. Aber ich kann sie einrechnen, na, Gott wird mich noch prüfen da und dort. Nicht, dass es mich dann auf den falschen Fuß erwischt oder ich unmutig werde oder so. Nein, das gehört einfach dazu. Und dieser Text ermutigt uns, das große Ganze zu sehen. Nicht jetzt einfach nur das Widerwärtige, die Prüfung selbst, sondern der Text sagt, das wirkt Geduld. Geduld. Geduld ist in Deutsch so passiv. Geduld ist jemand, der nur wartet, gell, und eigentlich nichts zu tun hat. Aber das ist eigentlich nicht in der Sprache des Neuen Testamentes. Ist Geduld mehr etwas wie Training. Ein Marathon zu laufen braucht auch Geduld, ja, während dem Laufen, ja, zum Beispiel. Und wenn Gott uns trainiert, so dass wir immer mehr auch laufen können oder mehr ertragen können, das ist die Geduld, die hier angesprochen wird und die Bewährung wirkt, steht hier. Ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt, so rum. Aber es geht um Bewährung und um diese Geduld. Und diese Geduld, das spricht mich sehr an in diesem Text, diese Geduld soll ihr Werk tun bis zum Ende. Die Geduld ist fähig, das Ziel zu erreichen. Die Geduld ist fähig, auch kommende Prüfungen zu bestehen. Und ist etwas sehr Großartiges, wenn Gott hier Geduld wirkt. Er schleift mich, das ist ein anderes Bild. Er baut einen Tempel. Nicht mit Steinen, sondern mit lebendigen Steinen. Ich finde das Bild schwierig. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass ich ein Stein sein soll in seinem Tempel. Aber was ich weiß, ist, dass er wohnt in mir. Also mein Körper ist schon ein Tempel des Heiligen Geistes, so viel verstehe ich. Und doch ist dieses Bild, dass Gott einen Tempel am Bauen ist, fasziniert mich. Weil Salomo, als er den Tempel gebaut hat, da hat er viele Steinmetze angestellt, die im Steinbruch Steine zuhauten. Und dann steht im 1. Könige 6, als das Haus gebaut wurde, waren die Steine bereits ganz zugerichtet, sodass man weder Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte. Es war still auf der Baustelle. Ja. Beim Steinbruch nicht, da wurde gehämmert und gemeißelt. Und das ist für mich ein Bild. Ja, jetzt sind wir im Steinbruch. Da wird gehämmert, gemeißelt und man denkt, oh nein, was macht Gott da mit mir? Schlägt da den schönsten Ecken ab, oder? Und hier bohrt er ein Loch in den Stein. Es tut weh. Aber dann wird dieser Stein transportiert. Und wenn wir ankommen bei Jesus, passt der Stein. Da gibt es keinen Lärm mehr, kein Schleifen mehr. Da passt es. Und hier, dort wird das Gebäude zusammengesetzt. Das muss etwas Unglaubliches sein. Also wieder über die Prüfung hinaus sehen und sagen, ja, es hat einen Sinn. Ich sehe den Sinn nicht. Ich verstehe ihn nicht, muss ich auch nicht, aber es hat einen Sinn. Gott schleift mich. Es braucht Ausdauer, es braucht Geduld, aber es hat einen Sinn. Ja. Hier in unserem Text steht, die Geduld soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Auch hier ein Blick weit über die Prüfung hinaus. Unversehrt fühlt man sich nicht nach einer solchen Prüfung. Unversehrt. Nein, das hat jetzt wehgetan. Aber nein, es steht hier vollkommen und unversehrt und kein Mangel. Und das ist das Bild, was Gott von uns hat, wo er uns hineinnehmen will. Und wir werden erkennen, dass all diese Prüfungszeiten meinem Fleisch zwar wehgetan haben, zwar schwierig waren, zwar ja, vielleicht sehr schwierig waren, aber dass sie meinem Glauben nichts haben anhaben können, sondern im Gegenteil, mein Glaube ist gewachsen, er ist vollkommen geworden, er hat keinen Mangel am Ende und o Staun, er ist unversehrt am Ende. Kann man fast nicht glauben, oder? Aber um das geht's am Schluss. Und mein Glaube nimmt keinen Schaden an dieser Prüfung, sondern er wächst. Er wächst, wird fest. Und das will ich euch ermutigen heute Morgen, darauf zu sehen in Prüfungen. Und deshalb können wir uns heute schon freuen in den Prüfungen, in den Anfechtungen. Deshalb, weil Gott etwas Wunderbares mit uns im Sinn hat. Ich möchte beten. Herr, du bist größer, als wir denken können. Du siehst weiter, als wir sehen. Du siehst die Zukunft, du wirst die ganze Welt regieren, du wirst einen neuen Himmel, neue Erde schaffen. Du hast uns bereits eingeplant da. Du hast uns einen Platz gegeben in deinem Reich. Und ja, wenn du uns jetzt auch schleifst und zurichtest, so wollen wir Stille halten und ja, uns freuen, wie es in diesem Text steht. Und wissen, du meinst es gut mit uns, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Du meinst es gut mit uns, auch wenn die Prüfungen uns nicht immer so schön dünken. Du hast gute Pläne und wir wollen dir die Ehre geben. Und ja, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, auch wenn wir deine Pläne nicht verstehen. Amen.